Der Kadi-Skandal, was ist da eigentlich los? Und ich musste mich irgendwie noch zurückerinnern, das ist doch sehr lange her, vor 20 Jahren wurde nicht nur gestreikt, es gab einen Hungerstreik in Bischofferode und das alles wieder hochzuholen, die Erinnerungen, die kommen jetzt langsam wieder. Einer, der damals schon geschlichtet hat, gar nicht offiziell, und zwar für die HBV in Bischofferode, ist Bodo Ramelow, jetzt Fraktionsvorsitzender der Linken im Thüringer Landtag. Und ich nehme an, dass bei Ihnen auch da wieder Erinnerungen hochkommen und möglicherweise auch Emotionen, wenn es um Bischofferode, wenn es um diesen Kali-Vertrag geht?
Ich glaube, jeder, der mich am Mittwoch auf der Landtagssondersitzung erlebt hat, hat gemerkt, dass es mehr ist wie nur irgendeine politische Rede in irgendeinem Parlament, sondern das hat was mit meinem Leben zu tun. Das Leben von mir ist hier in Thüringen schwer verändert worden und massiv verändert worden durch den Konflikt um das Kali-Werk Bischofferode. Die Treuhand hatte die Aufgabe, die Firmen, die vorher volkseigen waren, in private Rechtsformen zu überführen und dann mit einer Perspektive zu versehen. Und die offizielle Aufgabenstellung war so, es sollte ein Produkt geklärt werden, also eine Produktion, eine Auslastung, eine Perspektive. Es sollte ein Investor gefunden werden und es sollte Produkt und Investor nachweisen, dass sie zukunftsfähig sind. Alles das traf auf Bischofferode zu. Das Produkt war ein ganz edles Salz, ein in der Form sehr seltenes und sehr reines, offensichtlich so, dass es schon zu DDR-Zeiten immer von einem norwegischen Konzern übernommen worden ist. 95% der gesamten Tonnage aus Bischofferode sind zu Norsk Hydro gegangen, der größte Konkurrent von BASF. Also da geht es dann offenkundig um Marktbereinigung und Ähnliches, denn die Kali-Grube Bischofferode, die auf einem sehr neuen und sehr modernen Standard war, also zumindest unter Tage war es eine der modernsten Gruben im gesamten Kali-Revier und zwar West und Ost. Dass ausgerechnet diese Grube geschlossen wird, das konnte sich niemand vorstellen. Und da gab es einen Investor, den Herrn Peine, einen mittelständischen Unternehmer, der ein Konzept vorgelegt hat, der das Produkt entwickelt hat und der auch der Treuhand nachgewiesen hat, dass er in der Lage ist, die Finanzierung und die finanziellen Lasten zu übernehmen. Und selbst diesen Investor hat man kaputt gemacht. Sein mittelständisches Unternehmen wurde Stück für Stück mit in Mitleidenschaft gezogen, bis alle seine Firmenanteile verkauft werden mussten.
Man kann vereinfacht sagen, es gab zwei konkurrierende Unternehmen im wiedervereinigten Deutschland und eine Firma musste dran glauben. Es war die Firma, die eigentlich gut und wirtschaftlich gearbeitet hat. Und ich habe gerade mit Herrn Lochthofen gesprochen, der sagt, naja, das war das Versprechen der Treuhand eigentlich, wenn ihr gute Betriebe habt, die gut arbeiten, die wirtschaftlich arbeiten, dann werden die erhalten. Hier ist das Gegenteil passiert. Und Bernhard Vogel hat in einem Geheimgespräch damals gesagt, da zeigt sich die böse Fratze des Kapitalismus. Herr Lochthofen hat das damals veröffentlicht und hat natürlich auch nicht gerade Beifall geerntet, zumindest nicht von allen Seiten. Könnte man das heute auch noch sagen, dass die Treuhand da massive Fehler gemacht hat und war Bischofferode die Schließung einer dieser Fehler?
Die Frage ist, aus welcher Perspektive man schaut. Aus der Perspektive Thürings war es ein schwerer Fehler. Mhm. Aus der Perspektive der Bergleute war es ein gravierender, schwerer Fehler. Denn bis heute sind weder die Arbeitsplätze wieder entstanden, die versprochen waren, noch ist die Prosperität in der Region, wo die Gruben geschlossen worden sind, wiederhergestellt worden. Das heißt, wir haben bis heute nicht anschließen können an das erreichte Wirtschaftsvolumen, das in den Regionen, wo gut funktionierende Kaligruben waren, erreicht war. Und jetzt muss man den Spieß mal umdrehen. 21 Jahre wurden die Verträge geheim gehalten. 21 Jahre galten sie als das strengste Staatsgeheimnis der Bundesrepublik. Und umso mehr war es heute vor genau einer Woche, dass ich wie elektrisiert in meinem Büro gesessen habe und auf einmal einen riesigen Aktenordner in einem Umschlag, einem wattierten Umschlag durch die Post zugestellt bekommen habe, in dem der Kali-Vertrag drin war. Dieser Kali-Geheimvertrag liegt seit einer Woche tatsächlich vor, liegt dem Parlament vor, liegt den Fraktionen vor, denn ich habe geprüft, alle Fraktionen haben den gleichen Ordner bekommen und seitdem wissen wir, dass es nicht nur um eine Betrachtung in die Vergangenheit geht, sondern auch um eine Betrachtung in die Zukunft. Denn basierend auf diesem geheimen Verschmelzungsvertrag sind drei massive Einschnitte für uns als Parlamentarier jetzt schon zu erkennen. Ein Drohverlust von 2 Milliarden, die in Zukunft vom Thüringer Steuerzahler bezahlt werden sollen.
Was heißt Drohverlust?
Das heißt, dass man ja noch nicht absehen kann, ob zum Beispiel Gruben Schäden haben, ob also Bergwerke. Wir reden von riesigen Berganlagen, die unter Tage große Straßen haben, große Hohlräume. Da gibt es eine Grube, die heißt Schingen. Da ist ein Wassereinbruch schon seit einigen Jahren. Dieser Wassereinbruch kann nicht gestoppt werden. Das heißt, es muss dauerhaft gepumpt werden.
Das heißt, das Land hat sich verpflichtet, diese Altlasten zu beseitigen und da könnten 2 Milliarden Euro pro Jahr anfallen.
Ja, da kommt diese Kuriosität.
Das ist genau das Geld, was wegfällt 2020.
Ja, naja, 2 Milliarden fallen 2020 komplett jedes Jahr weg. Hier geht es um 2 Milliarden, die wir umschichten vom Steuerzahler aus Thüringen an einen einzigen Konzern. Das ist schon eine gigantische Dimension. Und da muss man sagen, im Kali-Fusionsvertrag, im Verschmelzungsvertrag steht eigentlich drin, dass die Verteilung der Altlasten vom 22. Oktober 92 gilt. Und das müssten wir uns jetzt angucken. Den Antrag haben wir jetzt gestellt, dass wir diesen Rechtsanspruch vom 22. Oktober 92 prüfen. Denn ich vermute, dass der 70-30 vorsieht. Das heißt, 70% der Kosten trägt der Bund, 30% das Land.
Und Kosten der Altlastensanierung.
Ja, alles was von Bergwerken oder Minol, Elf Aquitaine und andere Sachen, das sind ja alles diese Dinge, die unter dem Begriff Altlasten subsumiert werden. Und auch die Wismut. Die Wismut ist zu 100% vom Bund übernommen worden. Das heißt, da hat nie ein Bundesland mitfinanziert. Das ist immer vom Bund finanziert worden. Immerhin hat der Bund die Treuhandanstalt komplett an sich gezogen und hat von keinem Land da irgendwas entscheiden lassen. Wir durften ein bisschen als Landesvertreter in irgendeinem Beirat sitzen und selbst daran erinnern sich ja die CDU-Vertreter nicht.
Ist das jetzt, also diese 2 Milliarden Altlastensanierung, ist das der größte Sprengstoff oder der größte Skandal im Vertrag oder gibt es da noch mehr? Denn es geht ja noch um Wettbewerbsklauseln, diese Pipeline, um die Werra-Entsalzung.
Ja, es kommt alles dazu. Das kommt dazu. Also bei der Altlastenfinanzierung ist es so, dass 1998 die Thüringer Landesregierung eine komplette Übernahme durch den Bund unterschrieben hat. Das heißt, wir haben die gesamten Lasten des Bundes selber geschultert und die dazugehörigen Verträge haben nicht vorgelegen. Und man fragt sich bis heute, wie das geschehen konnte. Und der Landtag ist komplett mit Rechtsgutachten abgespeist worden und die Opposition hat es nie geschafft, zu erzwingen, dass der Vertrag offengelegt wird. Das heißt, es sind Verträge, staatliche Verträge gemacht worden, ohne dass der Gesetzgeber Parlament davon auch nur Kenntnis hatte. Deswegen ist es so peinlich, dass jetzt niemand diese Geheimverträge lesen will, weil man dann ja zur Kenntnis nehmen müsste, dass tatsächlich 20 Jahre die Unwahrheit gesagt worden ist.
Erklären Sie uns bitte nochmal, zwischen wem der Vertrag stattgefunden hat und warum die Landesregierung die Verträge nicht haben will. Also wir haben ja in der Landtagsdebatte, wer das verfolgt hat, konnte ja sehen, Sie haben den Ordner zur Frau Lieberknecht getragen.
Herr Knauk hat ihn wieder zurückgetragen.
So, und jetzt können Sie uns ja gleich noch erklären, wo der jetzt ist, in einer Geheimschutzstelle, in einem Verwahrgelast. Das ist ja, fast ein Possenspiel. Wer hat diesen Vertrag unterschrieben? Wer sind die Vertragspartner?
Der Vertrag der Kali-Verschmelzung ist die Mitteldeutsche Kali AG. Das ist ehemals das Kali-Kombinat hier aus Erfurt. Das ist umgewandelt in MDK AG, Mitteldeutsche Kali AG, die zu 100% Tochtergesellschaft der Treuhand war. Deswegen sind in dem Vertrag drin die MDK, der Rechtsvertreter der MDK, die Treuhand, vertreten durch eine entsprechende Bevollmächtigte und die Kali und Salz GmbH, die dann im Zuge der Fusion zur Kali und Salz AG gewandelt wurde. Das heißt, ein westdeutscher Konzern, der zu 100% BASF gehört hat. Dieser westdeutsche Konzern hat die ostdeutschen Gruben übernommen und bei der Übernahme war sofort die Schließung von 7 Gruben vereinbart.
Also der Tod von Bischof Rohde ist vertraglich sozusagen vereinbart worden bei der Fusion.
Da muss ich korrigieren, der steht in diesem Vertrag gar nicht drin. Das hat man noch geschickter gemacht.
Okay.
Bischof Rohde wurde schon vorher gekillt als Morgengabe an den Fusionsprozess. Bischof Rohde wurde von der MDK schon in eine eigene Bergwerksgesellschaft namens GVV, Gesellschaft zur Verwahrung von Bergwerken, übertragen, mit der klaren Auflage der Schließung. Deswegen haben die Kali-Kumpel ja sehr früh den Arbeitskampf begonnen. Und was mich damals sehr empört hat, dass meine eigene DGB-Partnergewerkschaft, die IG Bergbau, die Kali-Kumpel alleine gelassen hat, im Regen hat stehen lassen. In Kassel haben sogar die Kali-Werker gegen die Bischof Röder demonstriert. Das heißt, die eigene DGB-Gewerkschaft hat damals die Kali-Kumpel in Kassel demonstrieren lassen mit der Aufforderung, dass der Arbeitskampf in Bischof Röder eingestellt werden soll. Also so hat man den Westen gegen den Osten ausgespielt und eine DGB-Gewerkschaft hat sich daran beteiligt. Ich war deswegen ehrenamtlich bei diesem Arbeitskampf beteiligt.
Als Schlichter in Bischofrode.
Später. Am Anfang war es ein ehrenamtliches Engagement, weil ganz viele Betriebe in Thüringen zu der Zeit vor der Schließung standen. Und wir hatten auch eigene Betriebe, für die ich zuständig war. Also hier in Erfurt war es das Datenverarbeitungszentrum, in Suhl war es das Datenverarbeitungszentrum. Und dann hatten wir eine gemeinsame Aktion, die hieß Thüringen brennt, es ist 5:12. Und dann haben wir jeden Dienstag Straßen besetzt. Immer vor Betrieben, die von der Treuhand verwaltet wurden und von der Treuhand zur Schließung gestellt wurden. Das war das Faserwerk in Rudelstadt, das war das Kugellagerwerk in Zellermelis, das waren die Datenverarbeitungszentren, aber auch die Belegschaft damals der IGA, heute EGA. Die IGA-Leute haben damals den Gotha-Platz besetzt. Und jeden Dienstag um 5:12, fast ein ganzes Jahr lang, haben diese Aktionen gedauert. Das waren alles Begleitaktionen zu dem Arbeitskampf in Bischofferode. Und aus dieser gemeinsamen Vorgehensweise haben die Kali-Werker, die Kali-Kumpel mich gebeten, die Arbeitskampfschlichtung dann vorzunehmen. Der Hungerstreik war in die letzte Etappe gegangen. Kali und Salz hat gesagt, sie verhandeln überhaupt nicht mehr mit Vertretern aus Bischofferode. Die MDK hat Gerd Jüttemann an seiner Tätigkeit im Aufsichtsrat gehindert. Da sind so absurde Dinge passiert wie Aufsichtsratssitzungen, die in der Luft stattgefunden haben, also im Flugzeug, damit keine Presse mit hinterherkommen konnte und ähnliche Geschichten. Alles das zeigt ja, wie aufgeladen damals die Stimmung war. Und ich erinnere mich genau an den 21. Dezember 1992, da standen 1500 Kali-Kumpel vor dem Landtag und die Gefahr bestand, dass diese Kali-Kumpel den Landtag stürmen. Und damals hatte zum ersten Mal die Landesregierung sich schützen lassen vor mehreren Hundertschaften und zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich in so einem Konflikt hier erlebt habe, dass auch eine Hundertschaft mit Hunden im Einsatz war, die gegen die Kali-Kumpel marschieren sollten. Und an diesem 21. Dezember hat sich offenkundig die CDU gegenüber dem Betriebsratsvorsitzenden Heiner Brothun geoutet. Ich kann das nur vermuten, weil ich Heiner Brothun wenige Stunden später im Landtag vorfand, völlig zerbrochen, weinend, mit den Nerven am Ende. Und ich habe nicht rausbekommen aus ihm, obwohl wir immer viel miteinander gesprochen haben. Ich habe nicht rausbekommen, wo er vorher war. Meine Vermutung war, dass er bei Bernhard Vogel war. Und dass in diesem Gespräch ihm gesagt worden ist, es ist Feierabend, es ist Schluss. Und dann waren die letzten Stunden in Bischofferode waren dramatisch. Das Büro des Bergwerksdirektors wurde aufgebrochen, die Computer wurden aus dem Fenster geworfen. Das müssen Provokateure gewesen sein, denn die Kali-Kumpel waren das nicht. In der Zeit waren wir ja ein IG Metall-Kollege und ich waren ja ununterbrochen im Werk. Und Roland Hahnemann von der PDS und Lothar Adler von der PDS waren mit im Werk. Es ist mir dann gelungen, mit Andreas Trautvetter, dem damaligen Chef der Staatskanzlei, und Herrn Bayreuther von der Treuhand, dass wir dann einen Vertrag abgeschlossen haben, der den Kali-Beschäftigten in Bischofferode für die nächsten 3 Jahre die Arbeit gesichert hätte. Zwar nicht im Bergwerk, ein Teil wäre weiter in die Sicherungs- und Verwahrungsarbeiten des Bergwerks einbezogen gewesen, aber wir wollten auch, dass diejenigen, die im Ausbau des Betriebes gearbeitet haben, dort als Bauarbeiter eingesetzt werden und dass Menschen, die ihr Handwerk gelernt haben, Elektriker und, wird ja alles in der Kali-Grube gebraucht, die sollten so angesiedelt sein, dass sie nicht arbeitslos werden, sondern eine Beschäftigungsgesellschaft sollte das Ganze organisieren. Und das hat dann Franz Schuster, der damalige Wirtschaftsminister, kaputt gemacht. Mhm. Also vereinbart war es. Und das auch am Mittwoch hat das Egon Primas nochmal, der CDU-Abgeordnete, hat das nochmal erwähnt, dass es diese vertraglichen Vereinbarungen gegeben hat und dass es zu denen nicht mehr gekommen ist. Denn mein Plan war, unser Ziel war es, möglichst 750 Menschen möglichst lange in Bischofferode auf dem Werksgelände in Arbeit zu halten. Das ist sozusagen der historische Teil.
Jetzt zur Zukunft, denn was in dem Vertrag steht, kann man ja nur andeuten. Die Wettbewerbsklauseln, da geht es auch um Streusalz für Kommunen, können wir auch nochmal besprechen. Aber trotzdem nochmal die Frage, warum die Landesregierung diesen Vertrag nicht zur Kenntnis nehmen will oder darf. Sie sagt ja, dass es rechtliche Gründe gibt und dass sie den nicht lesen darf. Und deswegen ist er in einer Geheimschutzstelle in einem Verwahrgelass. Wieso?
Das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist einmal, was die Landesregierung macht, das andere ist, was die Landtagspräsidentin macht. Mhm. Die Landesregierung hat die Annahme der vertraglichen Unterlagen komplett verweigert.
Also das war dieses Possenspiel, dass sie das hin und her getragen haben und so. Mhm.
Und dieses Possenspiel hat das nur wiederholt, was es einige Monate vorher offenkundig intern schon mal gegeben hat.
wo ein Teil der Dokumente, die ich am Mittwoch versucht habe zu übergeben, müssen im Wirtschaftsministerium schon seit August des vergangenen Jahres vorgelegen haben. Also die 62 Seiten Kali-Verschmelzungsvertrag, die müssen im Wirtschaftsministerium schon gelegen haben. Denn das Wirtschaftsministerium hat versucht, die den anderen Ministerien zuzustellen, um die Echtheit zu prüfen. Mhm. Und die haben einfach die Annahme verweigert. Die Staatskanzlei hat die Annahme verweigert.
Das wird ja immer verrückter. Wieso?
Ja, die Behauptung war, dass man das nicht prüfen könnte und deswegen nimmt man es erst gar nicht. Weil man ja den Originalvertrag nicht kennen würde und weil Kali und Salz sich ja immer noch weigert, den Vertrag überhaupt offen zu legen. Die Treuhand gibt es nicht mehr. Die Bundesrepublik Deutschland hat das an irgendeine Rechtsanwaltskanzlei abgetreten. Und im Bundesarchiv, wo der Kali-Verschmelzungsvertrag mittlerweile lagert, also der aus dem Treuhandbestand kommt, lagert heute im Bundesarchiv. Dann haben wir versucht, im Bundesarchiv an das Dokument zu kommen und dort ist ein Sperrvermerk drauf, den Kali und Salz erlassen hat. Das heißt, das vom Volk gewählte Thüringer Parlament hat bis heute den Originalvertrag, der im Bundesarchiv liegt, nicht lesen dürfen.
Aber Sie haben doch eine Kopie.
Ja, so. Und diese Kopie bestreitet Herr Gnauck das Existenzrecht, weil er nicht prüfen könnte, woher diese Kopie kommt. Ich sage, mich interessiert überhaupt nicht, woher die Kopie kommt. Mich interessiert nur, ob diese Kopie deutlich macht, dass in den Ministerien die Verhandlung 93, also irgendjemand muss damals in dem Treuhandbeirat gesessen haben. Das war Herr Trautvetter, Herr Vogel oder die damalige Bundes- und Europaministerin Christine Lieberknecht. Einer von den dreien muss dort gewesen sein. Einer von den dreien muss den Vorgang bearbeitet haben. Der Wirtschaftsminister Bohn von der FDP scheint damit gar nicht konfrontiert gewesen zu sein. Aber in jedem Fall muss Trautvetter und Vogel daran beteiligt gewesen sein. Und Frau Lieberknecht hätte, was das Wettbewerbsverbot angeht, als europäische Prüfinstitution hätte die Europaministerin damit betraut sein müssen. Und offenkundig haben alle eine hinlängliche Amnesie und niemand findet mehr irgendwas. Keine Kabinettsunterlagen von damals und ähnliches. Und 1998, als der Rahmenvertrag zur Altlastenfreistellung abgeschlossen wurde, da hat man angeblich nur den Artikel 16 und 17 des Verschmelzungsvertrages bekommen. Und ich habe am Mittwoch die Frage gestellt, wer hat denn diese Artikel 16 und 17
diese Auszüge,
dem Land gegeben? Weil darauf basiert ja dann der Altlastenfreistellungsvertrag, den dann das Land wieder unterschrieben hat. Darauf hat mir der Herr Reinholz, der zuständige Minister für Landwirtschaft und Umwelt, einfach keine Antwort geben können. Er hat einfach nur vor sich geguckt. Man hat das Gefühl gehabt, es interessiert ihn auch nicht. Er tippte dauernd auf seiner elektronischen Maschine und lauschte dieser Parlamentsdebatte überhaupt nicht. Obwohl sein Ministerium die ganzen Freistellungsverträge verhandelt hat.
Die müssen auch diese Altlastensanierung dann
koordinieren. So ist das. Und Kali und Salz hat uns ja verklagt. Also Kali und Salz klagt ja gegen das Land Thüringen. Und ich sage, wenn in dem Verschmelzungsvertrag von 92 schon drin steht, dass wir Altlastenfreistellung hatten, dann ist die Frage, wer hat uns das Gegenteil anschließend 98 zugeleitet? Der hat uns arglistig getäuscht. Wenn er uns arglistig getäuscht hat, könnte das der Bund gewesen sein. Wenn der Bund uns getäuscht hat, gleichzeitig aber 500 Millionen D-Mark überwiesen hat für einen Fonds, mit dem man sich sozusagen freikaufen wollte, dann bleibt die Frage, ob die gesamte Vertragskonstruktion der späteren Jahre nicht einfach sittenwidrig oder rechtsungültig ist. Und dann müssten wir nämlich die Klage, die Kali und Salz gegen uns zurzeit praktiziert, direkt weiterleiten an den Bund und sagen, wir verkünden dem Bund den Streit. Also insoweit, Herr Gnauck ist Jurist, er ist Volljurist, er ist zugelassener Anwalt, er kommt aus einer Anwaltskanzlei seines Namens und Herr Gnauck muss genau wissen, welche juristischen Schritte man macht. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, und das ist, Herr Rose, das ist ja das, was mich so völlig verrückt macht, wenn wir eine anonym zugespielte Straftat, einen Mord oder ein Gewaltverbrechen dem Parlament oder der Regierung zugestellt bekommen würde, würden wir uns da auch so verhalten? Würden wir auch sagen, wir nehmen das nicht zur Kenntnis, weil wir nicht prüfen können, ob es vielleicht doch richtig sein könnte? Also ich habe im Moment das Gefühl, dass diese Akte selber so kontaminiert ist, so giftig ist, weil das die CDU-Vertreter irgendwann einräumen müssten, dass sie mehr wussten und dass sie das Parlament belogen haben. Und die Landtagspräsidentin, Frau Dietzel, mit der ich bislang immer gut zusammenarbeiten konnte, die ist auf einen ganz besonderen Kunstgriff verfallen. Die hat also
ihr. Man muss sagen, nicht nur der Regierung wurde das zugespielt, sondern natürlich auch den Fraktionen und der Landtagsverwaltung.
Die fünf Fraktionen haben jeweils einmal diesen Exemplar bekommen. Ich habe mit der FDP zusammengesessen und den Grünen, die sind meiner Einladung gefolgt, CDU und SPD sind nicht gekommen, aber auch die zwei Kollegen CDU und FDP hatten den gleichen Ordner wie ich. Das heißt also, Werner Pidde von der SPD hat mir später bestätigt, dass er auch den Ordner hat und die CDU schweigt vor sich hin. Ich gehe davon aus, dass sie den Ordner auch hat. Und eine Kopie dieses Ordners habe ich der Landtagspräsidentin während der Landtagssitzung übergeben, denn immerhin hat der Landtag einstimmig beschlossen, dass unser Antrag, unser Entschließungsantrag angenommen wird und überwiesen wird an die Ausschüsse. Das heißt, die Aufklärung zu all dem, über was wir reden, ist an die Ausschüsse überwiesen worden. Aber wie sollen die Ausschüsse das bearbeiten, wenn sie den Fusionsvertrag nicht vorgelegt bekommen? Und den habe ich der Präsidentin übergeben.
Aber wenn es die Fraktionen eh haben, die müssen den offiziell haben.
Er muss ja in die Parlamentssitzung Eingang finden und er muss in die Ausschusssitzung Eingang finden.
Da kann man nicht einfach einen Ordner mitbringen, das muss eine Drucksache sein.
Es muss zur Drucksache werden. Also mitbringen kann man das. Aber ich habe ja, um das zu erleichtern, einen kompletten Ordner der Präsidentin übergeben. Und die hat dazu im Keller des Hochhauses des Thüringer Landtags ein Verwahrglas eröffnet.
Wie
ein
neu
Panzerschrank.
Eröffnet. Ein Verwahrglas.
So heißt das.
Das gab es
vorher nicht. Keine Ahnung. Ich hatte noch keine kontaminierten Akten der Union, mit denen ich hantieren musste. Jedenfalls kriegte ich auf einmal am Freitag während der Parlamentssitzung zwei Panzerschrankschlüssel in einem verschlossenen Umschlag, in einem wattierten Umschlag, und zwar so 15 Zentimeter groß, also Riesendinger, mit denen könnte man fast schon Fechtsport ausüben, so groß waren die Dinger. Und dazu in einem verschlossenen Umschlag ein Code, ein Zugangscode, also offenkundig befindet sich vor dem Verwahrglas irgendeine Tastatur, mit der man einen Code eingibt und dann geht man rein und dann findet man da drin offenkundig einen Panzerschrank. Und dann hat die Verwaltung mir mitgeteilt, dass in diesem Panzerschrank die Akte jetzt liegt, sie mir aber beide Schlüssel schicken und jetzt die Verwaltung keinen Schlüssel mehr hat. Daraufhin habe ich gesagt, ihr seid ja wohl verrückt geworden. Wenn ihr jetzt keinen Schlüssel mehr habt, könnt ihr es ja den Ausschüssen nicht zuleiten. Das heißt, es ist da für mich zur Abholung bereitgelegt. Ich hatte es aber der Präsidentin gegeben, damit sie es den Ausschüssen zuleitet. Daraufhin habe ich ihr einen bitterbösen Brief geschrieben, weil ich finde, ein solches Katz-und-Maus-Spiel darf man nicht zulassen und man darf auch nicht weiter den Eindruck erwecken, als wenn hier nur die CDU geschützt wird oder CDU-Granten von früher geschützt werden, die offenkundig schwere Fehler gemacht haben. Und jetzt hat sie mir heute Morgen mitgeteilt, man habe es offenkundig aus dem Verwahrgelass entnommen, nachdem ich ja protestiert habe, und hat es jetzt dem Geheimschutzbeauftragten gegeben. Das ist der Mensch,
Geheimschutzbeauftragter.
Ja, das haben wir im Landtag, haben wir jemanden, der nur für die Sicherung von geheimen Dokumenten zuständig ist. Der hat so bedeutende Geheimschutzdokumente wie meine Verfassungsschutzakte jahrelang beaufsichtigt, bis sie dann geschreddert wurde, nachdem ich in Karlsruhe Recht bekommen habe und die Feststellung, dass das alles Unrecht war, was mit mir gemacht worden ist. Der wacht jetzt, also da er jetzt meine VS-Akte nicht mehr hat, hat er jetzt meine Kali-Akte. Und muss jetzt drauf sitzen und gucken. Ich sage aber, so geht's alles gar nicht. Wir müssen das inhaltlich endlich bearbeiten. Wir müssen klären, und Sie haben es angedeutet, es sind ja noch mehr Fragen, die dran hängen, 2 Milliarden Drohverlust zur bergwerklichen Sicherung. Die Frage des Streusalzes für Kommunen ist noch eine relativ überschaubare Größe.
Da muss man erklären,
das Land Thüringen ist
könnte günstiger an Streusalz kommen.
Also, es gab so eine Kuriosität, dass mal ein Minister in Rumänien prüfen wollte, ob man billigeres Streusalz für die Thüringer Kommunen kriegt. Zu einem Zeitpunkt, wo wir preiswerteres Streusalz selber hätten herstellen können. Das Land Thüringen ist an einer der Kali-Gruben beteiligt. Und diese Kali-Grube ist immer noch in der Lage, ausreichend Streusalz
herzustellen. Das heißt, es wäre so, als wenn man aus Amerika Bratwürste importieren würde.
So ist das. So ist das. Und sich dann wundert, dass die Transportkosten auch noch obendrauf gehauen werden und der Zulieferer auch noch seinen Profit machen will. Dabei hätten wir es aus der eigenen Grube herstellen und vorlegen können. Das ist immer verhindert worden mit dem geheimen Vertrag. Und Kali und Salz hat, obwohl die EU längst gesagt hat, die Wettbewerbsklausel ist rechtswidrig, hat Kali und Salz immer mit der Wettbewerbsklausel gedroht. Heute wissen wir, die ganze Wettbewerbsklausel ist ein Witz. Und eine dritte, und die macht mir dann wieder richtig Sorgen, eine dritte Ableitung ist, dass in dem Vertrag drinsteht, dass für die Werra-Entsalzung, also für die Frage, wie viel Salzlauge und Kalilauge fließt eigentlich in die Werra, wird in die Werra abgelassen, dass dafür die Treuhand zuständig sei, das heißt die öffentliche Hand. Und damit wird
zuständig
für mich,
heißt, das zu regeln oder die...
Das ist nicht näher ausgeführt. Es wird einfach nur die Rechtszuständigkeit an die Treuhand abgespalten. Das heißt, ein produzierender Betrieb, ein Konzern, entledigt sich seiner eigenen Produktionsfolgen, der ganzen Ablauge, indem er sagt, dafür ist die Treuhand zuständig. Und da kann ich jetzt, ahne ich langsam, warum die Kali und Salz jetzt das Projekt der Laugenrohre, also einer Leitung von Hessen bis zur Nordsee, die soll 950 Millionen Euro kosten. Diese Infrastrukturkosten möchte Kali und Salz dem Steuerzahler aufbürden. Damit
aber
also
wieso, wie, das verstehe ich nicht ganz, wenn das ist auch eine Firma, die mit der Kali-Produktion Geld verdient und müsste sich doch um seinen Kram selbst kümmern.
Sie müssen sich auch um die Bergwerke selber kümmern. Jedes andere Bergwerkunternehmen müsste das auch. Es sei denn, man hat einen Sondervertrag, der einen auf ewig, also ein Rundum-Sorglos-Paket beschert.
Eine Art Wirtschaftsförderung.
Das ist mehr als nur eine Wirtschaftsförderung. Und meine politische Bewertung ist, man muss wissen, dass Kali und Salz immer zu BASF gehört hat. Man muss wissen, dass Herr Kanzler Kohl seinen politischen Werdegang bei BASF begonnen hat. Wer aus Ludwigshafen kommt, ist Annelina. Man hält es sonst in der Region gar nicht aus, wenn man nicht pro Annelien ist, also BASF. Und als junger Assistent und beim Beginn seiner Laufbahn ist er gestartet in der BASF. Also er hat eine starke Affinität zu dem Mutterkonzern von Kali und Salz. Das ist meine politische Bewertung. Das erklärt mir jedenfalls, warum Fritze Bohl, der Chef des Bundeskanzleramts, der ist ja später berühmt geworden, dass man die Einheit von geschredderten Akten in Bohls gemessen hat, weil der hat ja offenkundig alle seine Regierungsakten durch den Schredder laufen lassen. Das macht dann Sinn, dass Herr Bohl relativ massiv auch bei der Frage Bischofferode hier die Finger drin hatte. Aber alles immer so elegant, dass fast nichts davon aufgeschrieben ist, alles in Gesprächen stattgefunden hat, über mündliche Gespräche gelaufen hat. Am Ende bleibt die Wirkung zu betrachten. Bischofferode ist kaputt. Bischofferode hat jetzt schon 150 Millionen Euro mehr gekostet, was die Schließung angeht, obwohl Bischofferode seit 20 Jahren hätte schwarze Zahlen schreiben können. Es ist nach wie vor ein wirtschaftlicher Schaden für die Region und selbst so eine Gemeinheit, dass die Ohm-Gemeinde, so heißt die fusionierte Gemeinde heute, zu der Bischofferode gehört, die bezahlen heute noch Altschulden für Häuser, in denen früher Bergleute gewohnt haben. Die Häuser sind längst abgerissen. Die Bergleute sind längst weggegangen und die Gemeinde zahlt immer noch die Altschulden für diese Häuser. Niemand hat sich darum gekümmert, dass der Gemeinde mal geholfen worden ist. Und das Gewerbegebiet, das man mit teurem Geld dorthin gesetzt hat, hat bis heute nicht die große Zuwägung, die eigentlich notwendig wäre, um ein Gewerbegebiet auszulasten. Da sollte mal ein Windmühlenproduzent sollte da mal hin, der diese großen Flügel baut für die Windkraftanlagen. Den konnte man da nicht ansiedeln, weil man diese großen Flügel nicht wegbringen kann. Man hätte dazu den Cargolifter wahrscheinlich gebraucht, aber über die Landstraße wäre es nicht gegangen, die Bundesstraße auch nicht. Und die Bahnstrecke nach Bischofferode hat man gleich stillgelegt. Also insoweit hat man sich nie einen Kopf gemacht. Vor 21 Jahren hat man die Region in die Katastrophe laufen lassen, hat politisch die Entscheidung dazu getroffen und heute will niemand dafür die Verantwortung übernehmen. Insoweit ist der Kali-Verschmelzungsvertrag Sprengstoff. Sprengstoff für heute und für die Zukunft.
Jetzt haben wir Helmut Kohl auch noch untergebracht. So viele Informationen, die ich erstmal verdauen muss. Abschließende letzte Frage. Wie geht es jetzt, wie kann es jetzt weitergehen? Der Ausschuss kann ja nun arbeiten, wird arbeiten. Haben Sie die Hoffnung, dass zumindest die Vergangenheit noch mal etwas transparenter wird und klar wird und auch bewiesen wird, was Sie an Vorwürfen da jetzt gebracht haben? Oder kann es auch für die Zukunft noch eine finanzielle Entlastung für das Land bringen?
Es muss eine finanzielle Neuordnung in der Lastenverteilung fürs Land geben. Es kann ja nicht sein, dass wir zulassen, dass Kali und Salz uns verklagt und wir dann am Schluss die Steuerzahler von Thüringen. Also es sind Thüringer, die Arbeit verloren haben. Es sind Thüringer, die heute noch darunter leiden. Und dass diesen Steuerzahlern dann noch zugemutet wird, dass sie dem Konzern das Geld auch noch geben, der ihnen das Leid zugefügt hat, das kann kein Politiker in Thüringen wollen. Insoweit gehe ich davon aus, dass mit Ausnahme der CDU alle ein Interesse haben, dass diese Dinge nicht, was die Vergangenheit angeht, aber was die Zukunft angeht, so in die Bewertung einbezogen wird, damit jetzt Entscheidungen getroffen werden und was gar nicht geht. Wir sind keine Bananenrepublik, wir sind eine parlamentarische Demokratie und wer den Gesetzgeber, das Parlament, nicht mit den notwendigen Unterlagen ausstattet, der macht aus diesem Land eine Bananenrepublik.
Sagt Bodo Ramelow, der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Thüringer Landtag und designierter Spitzenkandidat. Er will Ministerpräsident werden und werden sich im Vorfeld nochmal das ein oder andere Streitgespräch mit dem politischen Konkurrenten haben. Und das, dann werden wir uns vor dem 14. September nochmal wiedersehen. Danke, Herr Ramelow, und Ihnen noch einen schönen Tag und danke für die Ausführung.
Ebenso.
Tschüss.